Das kann doch mal passieren. Aus Wer mordet schon in Cottbus und im Spreewald. Hast du den Kerl gesehen? Wisperte Adelheid ihrer Freundin ins Ohr und stieß lustvoll ihre Gabel in das Stück Schokosahnetorte. Wo? Hauchte Beatrice zurück und sah sich schnell nach allen Seiten um, was ihr einen rüden Stoß von Adelheids Ellbogen eintrug. Du Schaf! Wenn du rumguckst wie eine Eule, fallen wir ihm doch sofort auf. Halt mal gefälligst deinen Kopf still. Ja, wo denn nun? Er sitzt am Tisch neben der Garderobe, an der Treppe zu den Toiletten. Kaum zu glauben, dass der sich sowas traut. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Diesmal sah Beatrice sich um, als beäuge sie interessiert den Andrang im Café oder betrachte die neuen Gäste auf der Suche nach einer Bekannten. Nebenbei schob sie eine Gabel voll Fürst-Pückler-Torte nach. Adelheid hatte nichts auszusetzen, der Ellbogen wurde zumindest nicht ein weiteres Mal ausgefahren. Was genau traut er sich? Adelheid atmete durch. Genervt! Wie konnte man nur so begriffsstutzig sein? Das ist der Kerl aus Täter-Opfer-Polizei vom letzten Sonntag. Der war auf dem Foto, ganz sicher. Die Freundin nahm das verdächtige Subjekt erneut unauffällig ins Visier. Na, ich weiß nicht. Der war auf dem Foto aus dem Video doch nur undeutlich zu erkennen. Du brauchst eine neue Brille, fast schon gestochen scharf. Man konnte ihn ganz deutlich sehen und es war genau dieser Kerl dort. Meinst du? Also ich habe nebenbei an einer Socke gestrickt, die Ferse. Du weißt doch, wie sehr man da aufpassen muss. Ich habe wohl nicht recht hingesehen. Ich schon, beschied ihr Adelheid unfreundlich. Wenn du ohnehin nicht hinguckst, brauchst du den Fernseher gar nicht einzuschalten. Och, ich mag es, wenn in meiner Nähe jemand spricht. Seit mein Hasso tot ist, bin ich ganz allein. Der Hasso ist schon seit mehr als einem Jahr tot. Eben. Beatrice nickte bekräftigend und ihre rosa Löckchenpracht wippte lebhaft mit. Mir ist es viel zu still und der Hund hat wenigstens mit mir geredet, auch wenn es dabei von seiner Seite aus gesehen wahrscheinlich nur um Fressen und Gassi gehen ging, aber man weiß es ja nicht genau. Mag sein, er wollte sich mit mir über Politik unterhalten und mein beschränktes Auffassungsvermögen ließ ein Verstehen einfach nicht zu. Adelheid seufzte. Ja, ihr kam die andere manchmal auch sehr beschränkt vor. Gerade jetzt, wo man doch etwas unternehmen musste. Hör zu, wisperte sie eindringlich. Dieses Video war lang genug zu sehen. Und der Mann hielt die ganze Zeit sein Gesicht in die Kamera, während er das Unaussprechliche tat. Wir müssen einschreiten. Die rosa Löckchen hielten im Wippen inne. Wie meinst du das? Es wurde doch ganz sicher eine Telefonnummer eingeblendet, unter der man Hinweise durchgeben kann, oder? Hast du dir die nicht gemerkt? Nein, natürlich nicht. Naja, also wenn du dir nicht einmal die Telefonnummer merkst, brauchst du dir die Sendung erst gar nicht anzusehen, konterte Beatrice. Ja, ja, ich hab es verstanden. Der Flunsch war eindrucksvoll. Man kann aber auch bei jeder Polizeidienststelle anrufen. Ich glaube, die Wache hier in der Stadtmauer gibt es nicht mehr. Wo kann man sich denn jetzt hinwenden? Bonaskenplatz? Ja, ich denke schon. Beatrice holte eine bunt melierte Socke aus der Handtasche. Sieh mal, ich finde die Farben so schön. Sonnig, orange, rot und gelb. Denkst du, das ist zu groß als Kindersöckchen? Nein. Es passt einem Kind mit Schuhgröße 45 problemlos. Adelheid war nun richtig verärgert, ignorierte das beleidigte Schnaufen der Freundin. Es interessiert dich wohl gar nicht, dass in unserem Café ein Kinderschänder sitzt. Wir können den doch nicht untertauchen lassen.
Für mich sieht der nicht so aus, als wolle er untertauchen. Außerdem glaube ich, der auf dem Video hatte einen dünnen Oberlippenbart. Ich hab noch bei mir gedacht, das sei eigenartig, denn eigentlich trägt man doch sowas so gut wie gar nicht mehr.
Das war kein Oberlippenbart, sondern ein Schatten. Und was, wenn der Kerl hier ist, um unbemerkt einem Kind zu folgen? Dann müssen wir ihm doch auf den Fersen bleiben.
Ja, ruf doch lieber die Polizei an. Hast du dein Handy nicht dabei? Doch, aber wenn ich telefoniere, wird er womöglich aufmerksam. Dann geh doch runter. Bei Damen bist du ungestört, dahin wird er dich sicher nicht verfolgen. Adelheid erwog diese Möglichkeit, dann fischte sie ihr Mobiltelefon aus der Handtasche, schob es in die Gesäßtasche. Okay, meinte sie mit Verschwörerstimme, ich gehe jetzt runter. Sollte er mir folgen, kommst du unauffällig nach und warnst mich. Beatrice stellte sich vor, wie sie mit den Einkaufstüten und zwei riesigen Handtaschen, gefüllt mit all den Dingen, die man bei einer Abwesenheit von zu Hause urplötzlich brauchen konnte, unauffällig jemandem folgen sollte und kicherte albern. Die resolute Freundin drehte die Augen zur Decke, strubbelte durch ihre graue Kurzhaarfrisur und stöhnte gereizt. Ist ja schon gut, kicherte die andere noch immer und bekam unerwartet einen Hustenanfall. Mit dir ist es praktisch unmöglich, nicht aufzufallen, nörgelte die Freundin. Ja, du, sowas in der Art hat die Rosi letzte Woche auch gesagt, weißt du. Wir saßen im Schillercafé neben dem Staatstheater und plötzlich kam ein Hund. Ja, genau, unterbrach Adelheid die sicher wahnsinnig lustige Geschichte und floh ins Untergeschoss. Kein Netz. Nicht einmal einen Balken. Das hätte sie sicher denken können. Aufgeregt reckte sie ihr Handy an jeder Stelle der Damentoilette in die Höhe, kletterte sogar auf den Toilettendeckel, doch es blieb bei der dürren Information kein Empfang. Sie huschte wieder ins Café zurück, machte Beatrice ein Zeichen und verließ durch die Tür der angegliederten Bäckerei das Haus. Fühlte sich ein wenig wie James Bond, als sie um die Ecke schlich. Hallo, Polizei? Flüsterte sie wenig später, räusperte sich und wechselte zu normaler Lautstärke. Schließlich konnte der Mann sie unmöglich bis ins Café hinein hören. Sie kommen. Ich habe vergessen zu fragen, ob in Uniform oder zivil, aber wenn hier Uniformierte auftauchen, dann versucht der Kerl sicher, sich aus dem Staub zu machen. Dann finden die den nicht mehr. Adelheids Wangen hatten sich vor Aufregung gerötet. Sieh mal, das könnte einer sein. Wenig später umklammerte Adelheid den Unterarm der Freundin. Ein was? Ein Beamter in Zivil natürlich. Ja klar, das stimmt, das ist Wilfried, der ist Beamter beim Finanzamt. Ach ja, fiel es Adelheid ein. Wilfried, der Gatte von Beatrice Tochter Manuela. Eine von denen, die früh erblühten, um dann wie eine Strohblume vertrocknet als Staubfänger im Weg zu stehen. Zum Glück konnte die andere keine Gedanken lesen, sonst wäre das wohl das Ende einer langjährigen Freundschaft gewesen. Wilfried nickte den Damen kurz zu und verschwand im Raucherzimmer. Es kommt keiner. Wir werden die Sache doch selbst in die Hand nehmen müssen. Beatrice verzog das Gesicht. Aha, lass das lieber. In der Regel endet so eine Aktion im Desaster, mahnte sie. Ungebeten setzte sich ein gewichtiger Riese an ihren Tisch. Das dezente Schwarz seiner Kleidung konnte die wahre Masse seines Körpers nicht retuschieren. Bevor die beiden Damen lauthals Protest einlegen konnten, legte er seinen Ausweis auf den Tisch. Polizei. Also doch mit Zopf. Der große Mann, der Peter Nachtigall hieß, notierte sich die Adressen der Freundinnen. Wir kümmern uns um die Sache. Bitte halten Sie sich ab sofort vollkommen raus. Wenn es sich tatsächlich um den Gesuchten handelt, ist er sehr gefährlich. In Brandenburg an der Havel hat er einen Zeugen rücksichtslos erschossen. Also überlassen Sie alles Weitere uns, mahnte der Riese eindringlich. Löckchenpracht und Kurzhaarschnitt nickten eifrig. Doch auch nach einer weiteren Viertelstunde war nichts geschehen. Der Kerl winkte die Kellnerin heran und zahlte. Die Freundinnen hatten das in weiser Voraussicht bereits erledigt, und in sicherem Abstand blieben sie dem Verdächtigen auf den Fersen. Von überwachenden Polizeibeamten war nichts zu sehen. Im Blechenkarree fuhr der Verdächtige mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage. Beatrice erkannte, dass ihre Verfolgungsjagd nun enden würde. Dort stand sicher sein Auto. Wenig später brauste er in einem dunkelblauen Mittelklassewagen davon. Siehst du, und keiner folgt ihm, habe ich mir gedacht. Die nehmen Anrufe der besorgten Bevölkerung eben nicht zur Kenntnis. So eine Unverschämtheit, fauchte Adelheid zornig und stampfte sogar kindisch mit dem Fuß auf, was die Freundin zum Kichern brachte. Auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnblock in Sachsendorf stand der Wagen. Als die Freundinnen aus dem Bus stiegen, entdeckten sie ihn sofort. Adelheid hätte beinahe laut gejuchzt. Bloß gut, dass ich mir das Kennzeichen gemerkt habe, so können wir sicher sein, dass es sein Wagen ist. Der wohnt bei uns in der Nachbarschaft. Na, das erleichtert die Observation gewaltig. Wir können doch nicht einem Mann in den besten Jahren nachsteigen. Wenn er es bemerkt, hängt er uns mühelos ab oder er erschießt uns. Ein paar Care-Pakete will ich in meinem Leben schon noch packen. Ah, der ahnt doch nicht, dass zwei alte Schachteln ihm auf der Spur sind, wischte die Freundin alle Besorgnisse weg. Beamte der Polizei waren auch in den kommenden Tagen nicht zu entdecken, aber den Freundinnen war das inzwischen egal. Sie hatten die Observation des Verdächtigen kurzerhand übernommen. Heute war eine schöne Tour, schwärmte Beatrice, die ihre auffälligen Löckchen unter einem Kopftuch verbarg, damit ihm der Begleitschutz nicht ins Auge steche. Wir waren im Spreeauenpark, da war ich schon so lange nicht mehr, ist ja ein wunderschönes Gelände geworden. Dieser See, wunderbar, ich hätte da stundenlang bleiben können, mein Strickzeug. Ja, ja, und dann, jetzt sei doch nicht immer so ungeduldig. Dann ging's in den Tierpark. Ich wusste gar nicht, dass wir so ein tolles Haus- und Hoftierhaus bekommen haben. Und Hühner, ich sag dir, die waren so groß wie mein Hasso. Dann sind wir zum Wasserspielplatz spaziert, Eliaspark. Fröhliches Getobe überall, wir mittendrin. Er suchte sich eine Bank im Schatten und saß dort. Einfach so. Keine Zeitung, kein Buch, aber Gummibärchen. Die durften sich auch die Kinder holen. Du weißt schon, die sind in so winzigen Pyramidenbeuteln. Die nächste Socke ist fast fertig. Willst du mal sehen? Nein! Er hat also die Kinder beobachtet und sie mit Süßigkeiten angelockt, damit sie keine Scheu vor ihm haben. Wir sind auf der richtigen Spur, war ja klar. Die Eintragungen sind vollständig? Aber ja, alles mit Zeitangabe. Ist ja ein Glück, dass er so gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Stell dir vor, der würde sein Auto benutzen. Aber so ist das auf den Fersen bleiben gar kein Problem. Beatrice übergab der Freundin das schmale Heft. Der nimmt Bus und Bahn, damit sich später niemand an den Wagen und das Kennzeichen erinnern kann, du Schaf. Arbeit hat er wohl nicht. Seltsam. Er ist doch im besten Alter. Adelheid schüttelte missbilligend den Kopf. Oh, bis später, verabschiedete sie sich hastig. Er zieht weiter. Nach einer Woche war das erste Heft voll und die Freundinnen begannen ein zweites. Sicher, Übergriffe auf Kinder hatten sie nicht beobachtet, aber das musste nichts bedeuten. Vielleicht war er noch auf der Suche nach dem richtigen Kind für seine Gelüste. Als Beatrice das zweite vollgeschriebene Heft an Adelheid zurückgab, machte sie einen besorgten Eindruck. Ich weiß nicht. Heute hat er mich so durchdringend angeguckt, als er aus diesem Kinderfilm kam. Der Weltspiegel war voller Leute, aber er hat mich angesehen. Nur mich. Mir ist ganz blümerant geworden. Und, was weiter? Na, nichts. Er drehte sich um und ging. Vielleicht ist ihm aber doch aufgefallen, dass ich ihm folge. Ach, du hast doch sogar dein Äußeres verändert. So ein Quatsch. Wenn, dann müsste er ja eher mich bemerkt haben. Naja, das war mal wieder typisch Adelheid, dachte die Freundin. Wenn schon jemand aus der Masse heraussticht, dann sie. Ich wollte dich ja auch nur warnen. Kann sein, dass sein Misstrauen geweckt ist und du hast selbst gesagt, solche Typen sind gefährlich. Das war das letzte Mal, dass Adelheid ihrer Freundin begegnet war. Am nächsten Morgen erschien sie nicht, um das Heft abzuholen, ließ sich den ganzen Vormittag nicht blicken, öffnete auch nicht auf das Klingeln an der Tür. Was das zu bedeuten hatte, lag auf der Hand. Adelheid wusste sofort, was passiert war. Er hatte die Verfolgerin bemerkt und zugeschlagen. Beatrice war das Opfer eines Mordes geworden. Die Polizei würde ihr ohnehin nicht glauben, also musste sie auch diese Angelegenheit selbst regeln. Ein guter Plan musste her. Sie folgte ihm in die Kammerbühne. Kindervorstellung, irgendein Märchen wohl. Adelheid sah nicht wirklich hin. Hinter ihrer Stirn braute sich ein Gewitter zusammen. Mit Todesfolge für diesen Mörder. Der will nicht davonkommen, das war sie der Freundin schuldig. Und der Kerl wirkte ganz normal, so als habe er keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Ja, schlimmer noch, nach dem Mord an Beatrice agierte er ungezwungener, fröhlicher. Ihn umzubringen war das eine, wahrscheinlich sogar die leichter zu bewältigende Aufgabe. Die andere, weitaus schwierigere Herausforderung war die Entsorgung seines Kadavers. In den folgenden Tagen überlegte sie einen bunten Strauß von Entsorgungsvarianten, doch keine schien geeignet, ihn ohne Aufsehen zu erregen verschwinden zu lassen. Sie träumte sogar nachts davon, wie sie den unhandlichen und schweren Körper zerstückelte und in einzelnen Plastiktüten verpackt über die Mülltonnen der Stadt verteilen würde. Doch plötzlich kam ihr die Erkenntnis: Das war gar nicht notwendig. Ein unverdeckter Mord mit sichtbarer Leiche, die Polizei würde den Täter nie finden. So erledigten sich alle Probleme auf einen Schlag. Der Mord an Beatrice würde gerecht und der Kerl konnte sich nie mehr an einem Kind vergreifen. Aber wie? Erschlagen kam nicht in Betracht. Gift? Ja, schwierig. Wie sollte sie ihm das unbemerkt verabreichen? Sie traf ihre Vorbereitungen sehr sorgfältig, hatte nun immer einmal Handschuhe in der Jackentasche, trug nur noch weite Kleidung, Schuhe mit flacher Sohle ohne Absatz, die das Entkommen einfach machen würden. Er bemerkte nichts von der Gefahr und beging einen verhängnisvollen Fehler. Sonntagnachmittag, nur wenige Kinder spielten im Pushkin-Park. Die Mütter hatten ihren Nachwuchs jederzeit im Blick, keine Chance für eine Annäherung, bestenfalls mal für ein paar freundliche Worte, wenn der Ball in seine Richtung rollte und er ihn zurückwarf. Kühl war es geworden und plötzlich begann es zu regnen. Er blieb sitzen, beobachtete die hektischen Aktivitäten der Frauen, die ihre Kinder verpackten und fluchtartig aufbrachen. Mag sein, er erwartete, ob eines ohne Begleitung gekommen war, damit er sich als Begleiter anbieten könne. Die seltsame Gestalt mit dem breitkrempigen Regenhut bemerkte er nicht. Das Ölzeug machte seltsame Geräusche beim Heranschleichen, doch er war ganz auf das Treiben der beiden letzten Kinder konzentriert, die von ihren Müttern in Regenjacken gesteckt wurden. Am Ende merkte er womöglich gar nichts von dem scharfen Stahl des Vorbohrers, der durch den Rücken in ihn eindrang und mühelos das Herz durchbohrte. Hatte er überhaupt gezuckt? Vor ihrem Haus hatte sich eine Gruppe von Männern und Frauen versammelt. Es wurde heftig diskutiert, die Schirme bezeugten, dass man sich mal in diese, mal in jene Gesprächsrichtung wandte. Adelheid registrierte die Zusammenrottung, wie sie das in Gedanken nannte, hielt es aber für den üblichen Mieterprotest gegen eine Entscheidung der Wohnungsbaugesellschaft, die sie mal wieder nicht mitbekommen hatte und wollte sich durchdringen. Da rief eine Stimme: Da ist sie, packt sie! Ehe sie sich wehren konnte, hielten kräftige Pranken ihre Arme fest und alles Zerren nützte nichts. Sie konnte sich nicht befreien. »Was soll das?« fragte sie erbost in die Runde. Versteinerte Gesichter, Hass im Blick, kalte Wut um die Lippen. Sie kannte keinen. »Loslassen! Sie haben kein Recht, mich am Betreten des Hauses zu hindern!« »Das ist die Hexe, die und noch eine!« Eine zornbebende Frau trat in die Mitte und wies mit dem Finger auf sie. »Die beiden schleichen seit Wochen hinter unseren Kindern her. Ich selbst habe gesehen, dass sie sich sogar Notizen über die Kleinen gemacht haben. Bestimmt haben sie alles aufgeschrieben. Haarfarbe, Entwicklung, Augenfarbe, wie zutraulich das jeweilige Kind ist und sicher auch, wie leicht man es fangen kann.« Empörung rauschte über den Köpfen, klang wie Sturm. Adelheid glaubte, sie habe sich verhört. Was wollte man ihr denn hier andichten? »So ein Blödsinn! Es ist alles ganz...« wehrte sie sich, wurde aber niedergeschrien, bevor sie zu einer Erklärung ansetzen konnte. Die Leiber rückten enger zusammen. »Genau«, mischte sich jetzt ein Mann ein. »Die haben jeden Tag in den Parks und am Rand der Spielplätze rumgesessen und unsere Kinder beobachtet. Was hattet ihr vor, ha? Missbrauchstäter sind manchmal auch Frauen. Habt ihr beiden Vetteln nach jungem Fleisch für eure widerwärtigen Gelüste gesucht? Sein Speichel sprühte in Adelheids Gesicht. Sie konnte ihn nicht abwischen, die arme Ware nicht aus der Umklammerung zu befreien. Oder die suchen nach Kindern für Familien in Amerika oder sonst wo. Kinderhandel, keifte eine Frau aus den hinteren Reihen. Totschlagen sollte man solch Gesindel, forderte laut und klar ein anderer aus der Gruppe. Adelheid bekam es mit der Angst zu tun. Der Heinz, der hat die beiden jeden Tag beobachtet, schon seit mehreren Wochen. Er hat gesagt, die beiden haben Böses vor. Wo ist der Heinz denn überhaupt? Der wollte doch herkommen. Heute war er der einen zum Puschkin-Park gefolgt. Hat er toll gemacht. Er ist vorne weggegangen, sodass nie auffiel, dass er eigentlich ihnen folgte. Muss man auch erstmal können. Adelheids Knie wurden weich. Heinz? Heinz wer? Ihre Gedanken stolperten durcheinander. Heinz ist nämlich Vorstandsmitglied in unserer Elterninitiative Schützt unsere Kinder, erklärte eine Stimme. Es ist ihm ein Herzensanliegen. Hört auf zu quatschen, mischte sich eine korpulente Frau ein. Worauf wollen wir noch warten? Die Gruppe rückte noch enger um ihr Opfer zusammen. Nach oben und zu den Seiten boten die aufgespannten Schirme perfekten Sichtschutz. »Hört auf damit!« schrillte Adelheids Stimme über die Köpfe der anderen. Keiner achtete auf ihr Geschrei. Das blitzende Messer war ganz plötzlich ins Spiel gekommen. Sie wusste nicht, wer von den Kinderschützern es mitgebracht hatte. »Solche Schweine haben kein Recht, unter uns zu leben. Man muss sie ausrotten, mit Stumpf und Stiel.« Adelheids Kopf ruckte von einem Gesicht zum anderen, folgte dem Messer, das lebhaft von Hand zu Hand ging. »Spinnt ihr? Ihr könnt mich doch nicht einfach abstechen!« kreischte sie. »Doch, wir können. Auf drei. Eins, zwei.« Quietschende Bremsen, Türen wurden zugeschlagen, machtvoll bahnte sich ein Riese den Weg durch die Gruppe. »Was geht hier vor?« donnerte seine Stimme drohend. Die Waffe war verschwunden. Adelheid fühlte eine ungewohnte Schwäche. »Ich will jeden einzelnen Namen«, wies der massige Mann, der alle anderen der Versammlung überragte, polternd an. Beamte regelten die Gruppe nach allen Seiten ab. Michael Wiener zückte ein Notizbuch. »Na, dann wollen wir mal. Sie haben sicher Ihren Ausweis zur Hand?«, fragte er freundlich einen dicken jungen Mann, der vehement den Kopf schüttelte. »Polizeistaat! Ich denk gar nicht daran, mich auszuweisen!« »Das ist kein Problem. Der Kollege dort nimmt Sie gern mit. Wir bestimmen dann im Büro Ihre Identität. Tut fast nicht weh«, versicherte Wiener den widerspenstigen Mann und lächelte sonnig. Peter Nachtigall zog Adelheid aus der Mitte. »Ihre Freundin hat uns alarmiert. Sie meinte, es braue sich da was zusammen.« »Welche Freundin?« »Na, Beatrice Wagner ist doch Ihre Freundin, oder?« »Beatrice«, röchelte Adelheid und lehnte sich schwer an den Cottbuser Hauptkommissar. »Ich dachte, ihr wäre etwas zugestoßen«, hauchte sie. »Ja, also schließlich wurde sie von einem Wagen angefahren. Seit ein paar Tagen liegt sie im Klinikum. Nach der OP fühlte sie sich so schlecht, dass sie nicht telefonieren konnte, und später ging sie nie an ihr Handy, also hat sie uns angerufen, um sie zu warnen.« »Von einem blauen Mittelklassewagen angefahren«, mutmaßte Adelheid. »Logisch.« »Nein, von einem Sprinter. Leihwagen für einen Umzug. Die junge Familie ist ganz untröstlich, aber ihrer Freundin geht es schon besser. Vielleicht besuchen Sie sie mal.« Nachtigall dachte, ein ordentlicher Schnaps könnte hier Wunder wirken. »Das kann doch mal passieren, dass man jemanden verwechselt«, überlegte Adelheid und streifte in Gedanken flüchtig den Körper von Heinz, der auf der Bank neben dem Spielplatz langsam kalt und starr wurde.